Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Über Hollywood-Stars und einen deutschen Weltstar sprechen wir gleich mit Blick auf die Berlinale. Da interessiert uns, was im Wettbewerb zu sehen war. Und wir sprechen über Hildegard Knef, die in einem ungewöhnlichen Dokumentarfilm bei der Berlinale zu sehen ist. Außerdem schauen wir Theaterstars am Wiener Akademietheater zu. Da hatten Caroline Peters und Dörte Lisewski heute eine Doppelpremiere. Aber zuallererst erinnern wir gleich an einen bis ins hohe Alter engagierten Demokraten, den früheren Innenminister und FDP-Politiker Gerhard Baum, der auch ein großer Kulturpolitiker war. Auf einer Parkbank sitzen oder den Hund ausführen, das wäre nichts für ihn, erklärte der frühere Bundesinnenminister Gerhard Baum kurz vor seinem 90. Geburtstag. Bis ins hohe Alter hat sich der FDP-Politiker in aktuelle Debatten eingemischt und für die liberale Demokratie gekämpft. Jetzt ist er im Alter von 92 Jahren gestorben und Michael Köhler erinnert daran, dass Gerhard Baum auch ein begeisterter Kulturpolitiker war.
Auf die Frage, warum er als Bundesminister des Inneren 1978 ein dickes Handbuch der Kulturpreise angeregt, gefördert und bezahlt hat, da antwortete er kurz und selbstbewusst:
Ich war Kulturminister. Wir waren damals im Innenministerium traditionell auch für die Kultur zuständig. Damals haben wir uns doch mit einer großen Kulturabteilung, die Kulturpolitik des Bundes, gekümmert, die es in der Weise gar nicht gab.
Ein Kulturstaatsminister, der wurde erst 1998, 20 Jahre später also, etabliert. Als langjähriger Vorsitzender und Sprecher des Kulturrates Nordrhein-Westfalen von 2005 bis 2023 achtete Gerhard Baum darauf, dass der Einfluss des Bundes nicht zu groß wurde. Er setzte sich für die Künste und die freie Szene ein. Die frühere nordrhein-westfälische Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken war von 2017 bis 2022 im Amt. Sie kannte Gerhard Baum gut.
Er ist einfach ein so kluger Kopf, der auch ein toller politischer Stratege ist. Und genau das braucht natürlich so ein am Ende Lobbyverband.
Sich für Künstlerförderung zu engagieren, war ihm wichtig.
Kunst ist auch immer nah an dem, was die Leute bewegt.
Gerhard Baums entschiedenes und beherztes Wort wurde geschätzt, hatte Gewicht. Als Alexander Dobrindt 2022 von Klimaaktivisten als Klima-RAF sprach, als Roter Armee-Fraktion, da bügelte Baum, der diese Zeit miterlebt hat als Minister, das kurz ab.
Das ist dummes Zeug, also mit RAF hat das nichts zu tun.
Der neuen Musik galt sein Interesse schon als Bundesminister. Als Privatmann hielt er daran fest. Er war im Kuratorium der Donaueschinger Musiktage und vergab mit seiner Frau Renate einen Kompositionspreis.
Die neue Musik hat es natürlich besonders schwer, nicht? Aber beim Bild kann man zum nächsten Bild gehen, wenn es einem nicht gefällt. Im Konzertsaal sitzt man zunächst mal, nicht?
Nach der Bombardierung Dresdens floh die Mutter 1945 mit den Kindern zunächst nach Bayern und zog 1950 nach Köln, wo Gerhard Baum Jura studierte. Vermutlich sein bildungsbürgerlicher Familienhintergrund hat ihn zu einem leidenschaftlichen Kulturverteidiger gemacht.
Wichtig war für mich und ist insgesamt wichtig, dass die Kultur Freiräume hat, dass sie Rahmenbedingungen vorfindet, unter denen sie gedeiht. Und das ist ja immer schwierig gewesen.
Künstlerförderung war ihm stets wichtig, aber auch der grundrechtliche Schutz der Kultur. Für den Zuwachs an Mitteln für die Kultur setzte er sich besonders in Nordrhein-Westfalen ein. Isabel Pfeiffer-Pönsken.
Er war anstrengend, aber unglaublich inspirierend. Und wir haben gemeinsam dann wirklich auch in diesen 5 Jahren enorm viel erreichen können. Und da hat er einen großen Anteil dran.
Kultur war dem Kriegskind wichtig.
Dass also die Mehrheit begreift, welche Rolle die Kultur für die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft hat.
Das Kriegskind Gerhard Baum wusste, was es heißt, wenn Freiheitsrechte beschnitten sind. Das Bekenntnis des Kulturpolitikers Gerhard Baum lautet: Wer Kunst schützt, schützt Demokratie.
Ja, genau so ist es. Also Kunst ist ja ein Stück Freiheit. Wir haben in unseren Grundrechten die Freiheit der Kunst und sie darf nicht eingeschränkt werden. Nur wenn andere Grundrechte betroffen sind, also Persönlichkeitsrechte. Und das unterscheidet sie von allen anderen Grundrechten und die Gesellschaft braucht diese Freiheit.
Gerhard Baum nahm bis ins hohe Alter die Kultur vor Anfeindungen in Schutz. Er trat gegen rechtspopulistische Maulkörbe ebenso auf, wie er gegen linke Rotstiftpolitik aufstand. Er verteidigte auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mit Gerhard Baum, der vielfach ausgezeichnet wurde, verliert Deutschland eine leidenschaftliche und auch gewichtige kulturpolitische Stimme.
Der Mensch denkt nicht nur an seine nächste Steuererklärung, sondern er hat ein Gefühl dafür, wie man eigentlich leben müsste. Und die Frage, wie leben wir morgen, muss beantwortet werden.
Gerhard Baum, jetzt ist er im Alter von 92 Jahren verstorben und Michael Köhler hat an ihn erinnert. Ich werde mein Land nicht aufgeben, das hat Hollywood-Star Jessica Chastain heute auf der Berlinale erklärt. Dort hat die 47-jährige Oscar-Preisträgerin Michelle Francos Film Dreams im Wettbewerb vorgestellt. Darin geht es auch um das Thema illegale Migration in den USA. Aber Chastain ist nicht der einzige Star, der heute über den roten Teppich geschwebt ist. Auch US-Schauspieler Robert Pattinson ist in Berlin gemeinsam mit dem südkoreanischen Gewinner der Golden Palme Bong Joon-ho. Wie sich die Stars auf dem Festival präsentiert haben und was das überhaupt für Filme sind, die sie mitgebracht haben, das weiß unser Kritiker Patrick Wilinski. Patrick, man munkelt ja schon, dass zwischen Bong Joon-ho und Robert Pattinson auch sowas wie so eine große Männerfreundschaft entstanden ist. Hat man davon was gemerkt heute?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also wenn es so etwas wie eine perfekt entspannte und gut gelaunte Filmcrew gibt, dann ist das sicherlich das Team von Mickey 17, dem Film, der heute Premiere hatte auf der Berlinale. Und die ganzen Stars, also Pattinson und Bong Joon-ho, waren so entspannt, so cool, so offen, so lustig. Nur ein Beispiel aus der wunderschönen Pressekonferenz. Im Film geht es, darüber sprechen wir gleich, auch um das Thema Soßen. Und das sorgte innerhalb des Teams für sehr amüsante kulturelle Unterschiede, denn der Brite Robert Pattinson, für den sind Soßen eher so eine Nebenrolle auf dem Teller, wohingegen für den Koreaner Bong Joon-ho das Thema Soßen ein absolutes Fundament ist. Hören wir mal kurz rein.
I guess a Western idea of sauce. I always thought sauce, growing up in England, okay, you only really have sauce on like a pasta. Yeah.
In Korea, the sauce is more fundamental.
Also da haben sich zwei auf jeden Fall gefunden und Bong Joon-ho und Robert Pattinson, die zelebrieren ihre Bromance auch auf Social Media und auf der Bühne. Es ist wunderbar authentisch, diese Berufsfreundschaft, und die Berlinale wurde durch diesen Auftritt heute wahrlich, muss ich sagen, energisiert.
Und es waren ja auch hohe Erwartungen an diesen Film Mickey 17 von Bong Joon-ho. Der hatte ja einen Welterfolg mit Parasite. Und hat sich das jetzt gelohnt, dass man auf diesen neuen Film gewartet hat?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Der Film ist wirklich nahezu perfekte Unterhaltung. Eine völlig durchgeknallte Science-Fiction-Geschichte, die auf einem Roman basiert von Edward Ashton. Der hieß damals Mickey 7, hier sitzt Mickey 17. Darin geht es um die Menschheit, die in einer fernen Zukunft einen Eisplaneten besiedeln möchte. Und angeführt von so einem ekelhaften, reichen Politiker, der das Ganze finanziert, fliegen sie dahin. Und an Bord des Raumschiffs ist Mickey. Das ist so ein Versager, der auf der Erde vor einem Kredithai geflohen ist und sich nun als Wegwerfklon verdingen muss. Das heißt, er muss alle gefährlichen Aufgaben an Bord übernehmen. Und wenn er stirbt, dann wird er einfach so aus dem 3D-Drucker wieder zum Leben gedruckt. Und bis wir zu Mickey 17 kommen, der 17. Version dieses Menschen. Und dieser Mickey hat plötzlich keine Lust mehr zu sterben. Er will überleben. Und das gefährdet die ganze Mission, vor allem die Crew, die auf diesem Eisplaneten landet. Weil dort auf diesem Planeten gibt es ziemlich krabbelige Bewohner, die dieses menschliche Treiben gar nicht so gut finden. Und da, spätestens da, zeigt sich, was dieser koreanische Regisseur so einzigartig kann. Also diese wilde Mischung aus ethisch, philosophischem, Science-Fiction, schrägen Humor, spektakulären Monstern. Das ist wirklich ein echter Bong Joon-ho-Film. Klug, witzig, unterhaltsam. Ein schönes Kinoerlebnis, das sich jedes Festival wünscht. Er hat es einfach drauf. Das muss man wirklich sagen. Ein toller Regisseur, ein toller Film.
Und Robert Pattinson hat ja auch in Berlin betont, dass das schon ein Erfolg ist, wenn man überhaupt für einen Film von Bong Joon-ho gecastet wird. Das sei wie das Erklimmen des Mount Rushmore in den USA.
He just seems like one of those directors who just you feel you'll probably never get an opportunity to work with them. It's like a kind of Mount Rushmore kind of director. It's just working with a master. I mean, it's a really wonderful experience.
Und wie hat er sich jetzt geschlagen, nachdem er diesen Gipfel erklommen hat?
Er spielt ja 17 Varianten von sich selbst. Das ist für einen Schauspieler schon wunderbar. Und er macht das wunderbar selbstironisch. Er hat ja auch viel zu spielen, ja, wie er sich da auf diesem Raumschiff hinrichten lässt, wie er sich plötzlich Mut, ja, antrainieren muss, um sich da durchzusetzen. Er hat auch sichtlich genossen, sich durch den Kakao ziehen zu lassen. Das hat mir schon imponiert. Der Film bietet ihm eine große Spielwiese, aber nicht nur ihm, auch den anderen Schauspielern wie Mark Ruffalo oder Toni Collette als besessene Blutsoßen kochende Ehefrau dieses Politikers. Da es sind so viele Tonalitäten in dem Film, so viele Nuancen. Und vor allem, wenn es dann um die Begegnung mit diesen Unwesen oder diesen Monstern auf diesem Planeten geht, so eine Mischung aus Tausendfüßler und Mammut, da sieht man eben, wie der Film das auch inszenieren kann. Süß und gefährlich, er nimmt alles ernst, er verleiht allem eine Seele. Das ist schon auf dieser großen Skala im Kino eher selten zu sehen.
Jetzt kommt ja der große Wettbewerbsfilm dieses Abends von dem Mexikaner Michel Franco und heißt Dreams. Und da frage ich mich, um was für Träume es da drin eigentlich geht.
Ja, es geht um den Traum von Freiheit, um den Traum auch von großer Liebe und um die Frage, ob das überhaupt geht, diese Liebe und Freiheit zu lieben in einer Zeit, wo Amerika und Mexiko an der Grenze eine Art Krieg inszenieren. Die Geschichte, die ist eigentlich recht simpel. Jessica McCarthy ist eine reiche Erbin einer reichen Familie, die das Geld in eine Kulturstiftung steckt, vor allem in die Förderung von Tanztheatern und Ballettschulen in San Francisco und Mexiko-Stadt. Und genau dort in Mexiko verliebt sie sich in einen viel jüngeren Tänzer, in Fernando. Den holt sie in die USA, dann wird er abgeschoben, dann kommt er wieder und der Film beobachtet dann, wie sich die beiden leidenschaftlich lieben, aber wie Jessica Fernando auch immer geheim halten muss. Nicht nur, weil er illegal im Land ist, sondern auch, weil ihre Familie es nicht akzeptieren würde, dass sie mit diesem illegalen Migranten zusammen ist. Und dadurch zeigt der Film, dass Liebe nicht bestehen kann in dieser Welt, weil sie eben nicht bestehen darf. Und genau das ist der Ursprung auch vieler Filme von Michel Franco, zu zeigen, dass zwei nicht zueinander kommen können, obwohl sie zueinander kommen sollten. Also es ist ein Spiegel der Unmenschlichkeit an der mexikanisch-amerikanischen Grenze und damit auch ein sehr gegenwärtiger Film.
Und was für eine Form findet der Franco für diese Geschichte?
Ja, sein Stil ist sehr kühl, sehr distanziert, sehr minimalistisch. Er arbeitet mit wenigen Pinselstrichen. Das alles ist eher eine Skizze als ein ausgearbeiteter Film. Aber damit öffnet er wirklich den Blick auf die aktuellen Verhältnisse. Die sind so pervers, dass Liebe unmöglich wird, dass Menschen nur noch sich durch gegenseitige Ausbeutung und Erniedrigung zueinander bewegen können. Und dann kommt ein Finale, unglaublich radikal, der die Figuren auf sowas Animalistisches zurückwirft. Und ich muss sagen, das ist wirklich extrem kluges Kino, provokant, ein Antimelodram, im Wettbewerb bislang der stärkste Film. Und mit diesem Film habe ich das Gefühl, nimmt der Wettbewerb nochmal an Fahrt auf.
Patrick Wilinski live aus unserem Berlinale-Studio. Vielen Dank für diese Eindrücke.
Sehr gerne.
Und wir schauen uns natürlich auch einzelne Filme genauer an, die auf der Berlinale laufen, im Gespräch mit Regisseuren oder Darstellern und bei dem Dokumentarfilm, um den es jetzt geht. Da dürften ziemlich viele schon nach dem ersten Takt wissen, um wen es darin geht.
Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen. Ich muss noch ein wenig reden.
Unverwechselbar Hildegard Knef war das. Sie war Sängerin, Schauspielerin, Autorin und sie war ein Weltstar und eine echte Diva, die offen ihre Meinung sagte und damit auch immer wieder aneckte. Sie hatte internationale Erfolge und musste sich nach schweren Niederlagen wieder hochkämpfen. Von diesem bewegten Leben der Hildegard Knef erzählt Lucia Schmid in ihrem Dokumentarfilm Ich will alles. Sonntag hat er Premiere auf der Berlinale und ich freue mich jetzt mit Lucia Schmid in unserem Berlinale-Studio darüber sprechen zu können. Hallo, herzlich willkommen, Frau Schmid.
Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Wenn ich mir anschaue, was Sie vorher für Filme gedreht haben, etwa über den Missbrauch an der Odenwaldschule, der mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden ist, genau wie Ihr Film Drei Frauen, in dem Sie aus weiblicher Sicht auf den Krieg schauen, dann fand ich es gleichermaßen, muss ich sagen, erstaunlich, wie logisch, dass Sie ausgerechnet über Hildegard Knef einen Film gemacht haben. Wie kam es dazu? Was hat Sie daran gereizt, sich so intensiv mit dieser Person zu befassen?
Also tatsächlich wurde mir das Thema vorgeschlagen und ich habe zuerst gedacht, echt jetzt? Noch ein Film über die Hildegard Knef? Aha. Und dann hat es mich aber irgendwie doch interessiert, weil mich die Frau interessiert hat. Und dann habe ich relativ schnell ein fantastisches Interview im Archiv gefunden mit Friedrich Luft aus den 60er Jahren, wo sie so wahnsinnig charmant und selbstreflektiert und intelligent über ihre Misserfolge spricht. Dass große Regisseure mit ihr dann eben die schlechten Filme gemacht hat und dann lächelt die und die Sonne geht auf und ich war schockverliebt. Und dann war klar, dass das mich total fasziniert an ihr, dieser Umgang mit der Öffentlichkeit, diese unbedingte Ehrlichkeit. Und dann war das fortan quasi auch mein Fokus, wo ich gedacht habe, mich interessiert es, weil ich kannte Hildegard Knef natürlich dann auch als ältere Frau, als eine Person der, sagen wir mal, der Yellow Press. Und dann habe ich gedacht, wie ist das wohl, so ein Leben in der Öffentlichkeit verbringen zu wollen und zu müssen, und nannte sie dann für mich so die Patientin Null eines Lebenskünstlerdaseins in der Öffentlichkeit. Und das war dann so mein Interesse.
Ich fand auch, während ich einen Film gesehen habe, dachte ich mir, dass doch einiges, was heute scheinbar normal ist für Stars, also so Skandale wie sie, wie die Knef ja mit dem Film Die Sünderin hatte, oder auch Niederlagen, die so öffentlich kommentiert werden. Das war ja damals eigentlich neu. War sie da irgendwie auch so ein bisschen ihrer Zeit voraus als öffentliche Person?
Unbedingt. Und zwar, ich finde, über Jahrzehnte. Also sie war in so mancher Hinsicht ihrer Zeit weit voraus. Erstens ihre Betrachtung, ihr Blick auf Deutschland war echt modern. Die Art und Weise, wie sie als Frau mit ihren vielen und großartigen Talenten einfach das eingefordert hat und ihrem Ehrgeiz gefolgt ist und gesagt hat, das ist mein Platz und den nehme ich mir. Da war sie extrem modern. Und ich denke dann eben auch als Schriftstellerin, ich habe mal mit einem Verleger gesprochen und der sagte dann, also in Sachen Autobiografie war sie auch da eine Wegbereiterung. Da kam ein ganz neuer Stil rein, weil sie einfach so sprachgewaltig war, weil sie so eine eigene Sicht entwickelt hat und eine Möglichkeit, über sich zu schreiben. Also die war auf alle Fälle ihrer Zeit um Jahrzehnte voraus.
Jetzt haben Sie ganz unterschiedliches Material verwendet für Ihren Dokumentarfilm, natürlich Filmausschnitte oder auch Mitschnitte von Konzerten oder Talkshows. Aber Sie haben zum Beispiel auch mit der Tochter gesprochen und wir hören mal kurz rein, wie Hildegard Knef da einen Brief an ihre Tochter Christina liest.
Christina, meine Tochter, wenn ich dir einen Brief schreiben wollte, einen, den du, wenn du älter bist, lesen sollst, was um alles in dieser Welt soll und darf ich dir sagen? Alles, was ich weiß, ist nicht viel, aber belogen haben wir uns nie. Von Anfang an nicht, oder? Es ist gut, Misserfolg zu kennen. Wenn du Fehler machst, mach große, dicke, fette. Sei nicht puzzlig, weder so noch so.
Natürlich wollte sie mein Verständnis haben. Ich habe das immer gefühlt.
Das war ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm Ich will alles. Und ich habe mich natürlich gefragt, Frau Schmid, wie war das mit der Tochter? Sie haben auch mit dem dritten Mann, Paul von Schell, von Hildegard Knef gesprochen. Waren die beiden denn gleich bereit, mit Ihnen zu reden?
Ja, ich hatte ein bisschen Muffensausen. Ich kannte Christina quasi aus anderen Interviews und ich hatte das Gefühl, oh, die ist aber sehr zurückhaltend und sehr reserviert. Und ich habe sie überhaupt nicht so empfunden und Paul von Schell auch nicht. Der war wirklich zugewandt und offen für die Idee. Auch in den Gesprächen hatte ich sie, die beiden, offen, nachdenklich erlebt. Und ich hatte mir dann gedacht, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass sie nach einer sehr langen Zeit zurückblicken. Und Zeit verschafft ja auch eine schöne Distanz und in diesem Fall nicht eine Distanz, die in die Kühle geht oder eine Kühle, eine, also was Kühles mit sich bringt, sondern ich hatte bei beiden das Gefühl, dass sie so nachdenklich, sie hatten Zeit, auch vielleicht die schwierigen Sachen zu verdauen, zu verarbeiten, in eine Perspektive zu rücken. Und die hatten, ich glaube, eine Offenheit und eine Bereitschaft, nochmal auf diese Phase ihres Lebens und auf diese spezielle Frau in ihrem Leben zurückzublicken. Und das war ein Geschenk tatsächlich.
Es ist wirklich eine tolle Zeitreise, dieser Film, den Sie da geschaffen haben. Es ist eine Fülle von Material, durch den Sie sicher da auch einen Weg bahnen mussten. Wie ist das? Wie findet man dann doch so einen eigenen, ja, wie soll ich sagen, eine eigene Sprache, mit diesem Material die Geschichte Hildegard Knef zu erzählen? Denn das machen Sie ja schon sehr eigenwillig.
Also ich glaube, es hat geholfen, dass mir von Anfang an klar war, dass ich eigentlich jetzt nicht noch Zeitzeugen oder Menschen versuche zu sprechen, außerhalb von ihren intimsten Weggefährten Christina und Paul von Schell. Ich wollte, dass die Hildegard Knef für sich spricht und dass sie zu Wort kommt. Mein Interesse galt diese Ambivalenz zwischen dem «Ich muss in die Öffentlichkeit» und «Ich will in die Öffentlichkeit» und «Oh Gott, ich bin in der Öffentlichkeit». Und dann habe ich so eigentlich wie drei Stimmen gefunden. Ich finde, dass sie in ihren Liedern ja selbst reflektiert und da hat sie schon etwas transformiert. In den Interviews ist sie sehr unmittelbar und in ihren Büchern hat sie nochmal eine größere Distanz und da kommt dieses Selbstreflektierte, das sie hat. Sie war sehr intelligent und auch selbstkritisch. Ich glaube nicht im Moment unbedingt, aber wenn sie Zeit hatte, zurückzugehen oder in sich zu gehen. Und das nannte ich dann, also ihre Bücherstimme nannte ich dann, oder nannten wir im Schnitt, die Jana Hünnebach und ich, wir nannten das die innere Stimme. Und das war dann so der Weg, wie können wir mit diesen, der öffentlichen Stimme, der spontanen Stimme, in den Interviews, den lakonisch, künstlerisch verarbeiteten, mit den Musikerinnen in ihren Texten und dann eben mit der inneren Stimme in den Büchern arbeiten. Und das war für mich ein guter Weg, um mich der Person Hildegard Knef anzunähern, ohne, ich glaube, das war mir auch immer klar, ich will jetzt nicht 20 Jahre oder über 20 Jahre, nachdem sie verstorben ist, versuchen, noch das letzte Geheimnis von Hildegard Knef zu knacken oder so. Das war, ich wollte eine respektvolle Distanz wahren, aber ich wusste, dass ich mit meiner Anordnung und mit meinen Gedanken und mit der Art und Weise, wie ich es auswähle, kann ich einen heutigen Blick auf diese großartige Künstlerin machen, ohne ihrer Selbstdarstellung, die sie natürlich hatte, nicht auf den Leim zu gehen.
Das ist Ihnen voll und ganz gelungen, finde ich, Lucia Schmid. Vielen Dank für dieses Gespräch und für diesen schönen Film. Ich will alles, heißt der Hildegard Knef, hat morgen am Sonntag im Panorama der Berlinale Premiere und ist dann doch sicher auch irgendwann im Kino zu sehen, oder?
Ja, wir freuen uns total. Vorpremiere ist am 8. März und Kinostart, ganz wichtig, ist am 3. April. Und wir hoffen natürlich, dass viele Menschen den Weg ins Kino finden, klar.
Dankeschön, Frau Schmid. Alles Gute.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der ukrainische Schriftsteller Andrei Kurkov bezweifelt, dass US-Präsident Donald Trump ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine erreichen kann. Der Frieden, den Trump anstrebe, könne nur ein Waffenstillstand sein. Es werde aber kein Abkommen sein, das der Ukraine Souveränitätsgarantien und unveränderliche Grenzen gebe, sagte Kurkov dem evangelischen Pressedienst. Die Wiederherstellung der Beziehungen zu Russland sei Trump wichtiger als Gerechtigkeit für die Ukraine, sagte der frühere ukrainische PEN-Präsident. Kurkov stand dem ukrainischen Schriftstellerverband von 2018 bis 2022 vor. In Deutschland wurde er mit Romanen wie Graue Bienen und Samson und Nadjeschka bekannt. Der 63-Jährige lebt in Kiew. Kurkov wurde in St. Petersburg geboren und schreibt in russischer Sprache. Eine Frau aus Alabama hat ihre Zivilklage gegen die Rapper Jay-Z und Sean Diddy Combs zurückgezogen. Sie hatte behauptet, die beiden Musiker hätten sie im Jahr 2000 vergewaltigt. Damals war die Frau 13 Jahre alt. Giselle Uka.
Ihre Klage reichte die Frau im Oktober in New York zunächst nur gegen Sean Diddy Combs ein. Darin behauptete sie, dass Diddys Limousinenfahrer ihr im Jahr 2000 angeboten hätte, sie zu einer Aftershow-Party nach einer Preisverleihung zu fahren. Dort soll sie dann von Sean Combs und einem anderen Rapper mit Drogen betäubt und dann vergewaltigt worden sein. Erst im Dezember fügte die Klägerin auch den Namen des zweiten Rappers Jay-Z zu ihrer Zivilklage hinzu. Nun haben die Anwälte der Frau die Klage zurückgezogen. In einem Dokument an das Gericht nennen sie aber keine Gründe dafür.
Nach Anschlägen auf Veranstaltungen werden die Sicherheitsvorkehrungen für die bevorstehenden Karnevals- und Fastnachtsumzüge verschärft. Der Präsident des Bundes Deutscher Karneval Fest sagte der deutschen Presseagentur, im Vergleich zum vergangenen Jahr gäbe es zusätzliche Auflagen. So würden die Strecken neu bewertet und zum Beispiel zusätzliche Poller oder Fahrzeuge als Sperren eingesetzt. Der Verband rechnet damit, dass bis Aschermittwoch Anfang März bundesweit etwa 3.500 Umzüge stattfinden. Mehrere wurden bereits abgesagt, so etwa in Marburg. Die hessische Stadt teilte mit, der Rosenmontagszug sei mit seinen Absperrungen nicht finanzierbar. Lange war die Villa des ehemaligen Diktators Enver Hoxha in der albanischen Hauptstadt Tirana für die Öffentlichkeit gesperrt. Künftig aber sollen mindestens in einigen der mehr als 100 Zimmer Kunst und Kultur einziehen. Geplant sind Lesungen, experimentelles Theater, Filmaufführungen und zeitgenössische Ausstellungen. Bereits seit Januar residieren mehrere Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Ländern in der Villa, die möglicherweise bald auch für Touristen zugänglich sein könnte. Begleitet wurde die Transformation von der französischen Stiftung Art Explora, nachdem Frankreichs Präsident Macron die Einrichtung eines Kunstzentrums angeregt hatte. Er meinte, Diktator Hoxha würde sich im Grabe umdrehen. Der Kommunist agierte im Laufe seiner jahrzehntelangen Herrschaft zunehmend paranoid und schottete sich und Albanien ab.
Jahrelang arbeitet die taiwanesische Künstlerin Shuli Cheng an manchen ihrer multimedialen Projekte, in denen sie zum Beispiel Biotechnologien untersucht oder auch selbst in Installationen und Filmen mit verschiedensten Technologien experimentiert. Das Haus der Kunst in München zeigt jetzt zum ersten Mal eine institutionelle Solo-Ausstellung der 70-jährigen Künstlerin. Titel Kiss Kiss Kill Kill. Und Tobias Krone hat sich angeschaut, was sich dahinter verbirgt.
Auf Du und Du mit der Lieferando-Drohne. Dieses Erlebnis, oder nennen wir es vielleicht besser Event, bekommen wir am Anfang der Ausstellung zu sehen. Ein riesiger Raum in schummrigem Licht, so gut wie leer. Am hinteren Ende belädt ein Roboter-Greifarm kleine kreisrunde Wägelchen mit vermeintlichen Essenslieferpaketen in braunem Karton. Die Wägelchen fahren dann langsam durch den Raum über im Boden eingelassene Leuchtwege. Man kann ihnen hinterhergehen im Schildkrötentempo, ihnen folgen mit der kontemplativen Faszination, die von einer Modellbahn ausgeht, bis dieses Lieferwägelchen irgendwann stehen bleibt, etwas manisch zu blinken anfängt und das Paket an die Wand katapultiert, dorthin, wo schon viele andere Pakete liegen. Was für ein schönes Bild für unsere Wegwerfgesellschaft. Shuli Cheng. Eine Zeit lang war ich total überwältigt davon, wie wir unseren Müll reisen lassen. Den Müll New Yorks haben wir auf Staten Island verklappt. Das ist eine Art Umweltrassismus. Der Müll wurde in der letzten unzerstörten Gegend abgeladen. Vieles bei Shuli Cheng enthält konkrete politische Botschaften. So erzählt sie zu den Lieferdrohnen auf dem Wandtext noch eine kleine Science-Fiction-Geschichte, mit der sie ihrer Arbeit Drive-by-Dining von 2002 einen neuen Dreh gibt. Die Roboter haben die Macht übernommen. Sie liefern kein Essen, die Kartons sind leer. Über Düsen versprühen sie aber eigens kreiertes Duftdesign. Am Donnerstag etwa gibt es Jollof-Reis zu riechen. Eine Mischung aus Curry, Koriander und Ingwer, kreiert auf der Basisnote Popcorn und Rosenholz. Die Duftrezeptur inklusive der Mikroliter-Mengenangaben sind auf der Haus der Kunst-Webseite nachzulesen.
Es ist eigentlich die Idee, wie könnte man die Galerien transformieren, wie könnte man diese Räume ändern, wie könnte man in Richtung körperlicher Erfahrung arbeiten und neue Landschaften konzipieren.
Sagt Andrea Lissoni, künstlerischer Direktor am Haus der Kunst. Körperliche Transformationserfahrungen macht im nächsten Raum auf einer großen Leinwand das Videobild eines digitalen Avatars, der einen nackten Menschen darstellt, dessen Körperformen und Gender sich fließend verändern. Mal wird das Gesicht kantiger, mal wird die Hautfarbe schwarz, mal wachsen die Brüste in die Länge.
Actually, I called it my AI self-portrait.
Ich nenne es mein KI-Selbstporträt. Wenn man auf ChatGPT das Bild von einem Arsch sucht, dann bekommt man kein Bild, weil die Sache natürlich schmutzig werden könnte. KI übt eine starke Moralkontrolle aus. Aber in meiner Interpretation ist KI sehr frei.
Interpretation is very free.
Das Leben mit KI sei möglich, sagt sie. Vorausgesetzt, man weiß sie zu hacken. Doch wer hackt hier genau wen? Der Mensch die Maschine oder die Maschine den Menschen? Im nächsten Raum fließen in hoher Geschwindigkeit projizierte Texte verschiedener Sprachen die Wände herunter. Es sind Beiträge zu zeitgenössischer Kunst auf diversen Mailinglisten. Die Kuratorin Sarah Theurer.
Hier in diesem Raum befindet sich jetzt gerade einfach unendlich viel Wissen über Netzkunst, die ja auch in der Kunsthistorik noch gar nicht so viel aufgearbeitet wurde. Also super, super spannend, mega viel Material. Es gibt eben einzelne Mäuse, die kann man sich nehmen und dann lesen, so viel man will oder so viel man kann. Und es zeigt einfach diese Fülle an Informationen, die den öffentlichen Raum im Internet darstellen, beschreiben und die interessanterweise auch sehr viel benutzt werden heutzutage für KI-Training.
Die Maschine liest natürlich längst mit und schöpft daraus ihren zwiespältigen Nutzen. Shuli Cheng sagt, sie wolle diese Urform von sozialen Medien und ihre Inhalte den Menschen zugänglich machen. Sie kompostieren. Es gibt in jedem Raum auch Nebeninstallationen, die wie Gegenmodelle zu dieser Digitalität wirken. Julie Cheng nutzt etwa das Radio als Technologie, die sich nicht vom Internet vereinnahmen lässt. Oder Shiitake-Pilzkolonien, die sie aus einem ausgebrannten Autowrack herauswuchern lässt.
Die beziehen sich auf ein Kollektiv, Mycelium Network Society heißt es, und die beschäftigen sich mit Pilzen als so Biocomputer, weil sie eben durch ihr Myzel miteinander kommunizieren. In den Pilzmyzelen sind elektrische Spannungen, die von diesem Sensor gemessen werden und in die Soundlandschaft, die wir hier hören, umgewandelt werden.
Diese Ausstellung hier ist sehr technisch. Oder sagen wir, da ist eine Techie am Werkeln gewesen. Doch über all dem Internet-Buchstabenhagel, den verkabelten Radioempfängern, steht der Faktor Mensch in seiner menschlichen Intelligenz, seiner Trägheit, seiner Prüderie und natürlich dem hin und wieder auftretenden Drang, den Systemen um ihn herum ein Schnippchen zu schlagen.
Und die Einzelausstellung von Julie Cheng im Haus der Kunst in München ist dort bis zum 3. August zu sehen. Eine Doppelpremiere mit Starbesetzung gab es heute am Wiener Akademietheater. Egal und Ellen Barbitsch heißen die zwei Theaterstücke. Im ersten treten Michael Wächter und Caroline Peters auf. Also fangen wir mal damit an. Caroline Peters ist ja auch einem großen Publikum vertraut, spätestens seit ihren grandiosen Auftritten in der Eifel-Krimiserie Mord mit Aussicht. Hören wir mal etwas von ihrem Auftritt in Wien.
Ja, und dann habe ich was gesehen und dann hatte ich eine Idee und dann habe ich das einfach gekauft.
Ja, für mich.
Ja, für dich. Ja. Für uns.
Das ist nett.
Habe ich auch gedacht, dass das vielleicht nett sein könnte.
Ja, das ist total nett.
Anscheinend ja nicht.
Ach, du hast nicht gedacht, du.
Ja.
Ja, du hast mich verbissen.
Ja.
Du hast einfach was gesehen.
Ja.
Du hast es einfach gekauft. Ja, wolltest du mir was mitbringen?
Ja.
Du warst weg.
Ja.
Und ich war hier.
Okay.
Ja, du warst weg.
Ja, okay, ich hab's geschafft.
Ja?
Ja!
Ja, gut, also!
Caroline Peters und Michael Wächter in Egal, eine deutsche Erstaufführung heute am Akademietheater, gefolgt von Ellen Barbitsch. Beide Stücke hat Marius von Mainburg geschrieben. Und was das heute für ein Doppeldrama war, das weiß Michael Lages. Der Ausschnitt, den wir da gerade gehört haben, das klang für mich fast wie so ein experimentelles Musikstück. Ging das denn die meiste Zeit so zacki, zacki und klangvoll zu?
Ja, das ist eine super gut gebaute Komödie von Marius von Mainburg. Ein neues Stück, eine deutschsprachige Erstaufführung sogar, also offenbar erst zu Anfang auf Englisch geschrieben. Eine erfolgreiche Frau kommt nach Hause zu ihrem nicht ganz so erfolgreichen Mann. Sie ist zuständig für Bremsregelsysteme bei Rennwagen und ist damit überall in der Welt unterwegs. Er ist Übersetzer und übersetzt eine holländische Schriftstellerin, bei der man nicht so genau weiß, ob sie sich im Laufe des Abends umbringt. Also er weiß nicht mehr, wie es mit seiner Arbeit weitergehen soll. Und die beiden entfesseln eine super anspruchsvoll und extrem genau pointierte Zimmerschlacht mit Worten. Und die Pointe an diesem wirklich extrem guten Stück ist, dass sie zwischendurch die Rollen tauschen. Also plötzlich ist dann mal er der umtriebige und erfolgreiche Industrieangestellte und sie ist die Übersetzerin. Aber selbst mit dieser Umkehrung wird deutlich, mit solch unterschiedlichen sozialen Arbeits- und Erfolgsprognosen ist Paarsein nicht möglich, jedenfalls nicht in diesem wirklich extrem guten Stück.
Geht es denn in dem zweiten Stück, Ellen Barbitsch, treten ja gleich drei Schauspieler auf, Dörte Lysewski, Jörg Ratjen und Marisi Regner. Streiten die sich auch übers Paarleben?
Nee, naja, unter der Hand eigentlich auch. Das ist keine wirkliche Komödie. Das ist eines der ja sehr klug pointierten und gearbeiteten Stücke von Mainburg über sexuellen Missbrauch und politische Abhängigkeit. Die Geschichte geht so: In einer Schule unterrichtet eine offenkundig lesbische Lehrerin, die sich irgendwann mal vor vielen Jahren mit einer Schülerin eingelassen hat und heute mit ihr zusammenlebt, als sozusagen eingetragene Partnerschaft. Und zu Besuch kommt der Direktor ihrer Schule und der hat im Gepäck eine dramatische Geschichte, nämlich offenkundig soll diese Lehrerin einen ähnlichen Fall, eine ähnliche Beziehung mit einer Schülerin nochmal und jetzt aufgebaut haben, also anderthalb Jahrzehnte später. Und jetzt ist das natürlich unter ganz anderer Art von Beobachtung. und es ist offenkundig eine Art von sexuellem Missbrauch. Und dann entfesseln dieser Direktor und die Lehrerin, Dörte Lisewski und Jörg Rathjen, wieder so eine argumentative Zimmerschlacht. Und Marisi Regner ist sozusagen die junge Freundin, die das Ganze beobachtet und ab und zu an bestimmten Stellen in neue Richtungen treibt. Beide Stücke sind vor allen Dingen Diskurs- und Dialogstücke, in denen Meinburg, ich habe, glaube ich, lange keine so guten und so gut getexteten kämpferischen Dialogstücke mehr gesehen, wie von ihm, in der Meinburg tatsächlich echte Meisterschaft beweist.
Also aber ja zwei ganz unterschiedliche Stücke, ja. So inhaltlich gesehen. Macht denn Regisseur Thomas Jonik da überhaupt viel oder lässt er die einfach auch ja diese starken Inhalte mal so rüberbringen?
Ja, das ist immer so. Bei so richtig super gut geschriebenen Stücken hat es der Regisseur, Jonik ist ja der Chefdramaturg auch, am Wiener Burgtheater mit Stefan Bachmann aus Köln gekommen. Da haben es Regisseure nie wirklich leicht, Regisseurinnen auch nicht, weil die Texte schon so gut sind, dass sie sich zwar nicht von selbst spielen, aber sozusagen ihre eigene Anlage, ihre eigene Konstellation eigentlich immer gleich mitspielen. Da kann in der Tat die Regie gar nicht so viel machen. Sie kann nur fokussieren und pointieren und das Ganze in ein Bild zwingen, was den Ablauf des Textes nicht stört und ihn tatsächlich aber auch befördert. In dem Fall quasi ein Einheitsbühnenbild, eine weiße Wand mit vielen Türen hinten, einem Kühlschrank rechts im ersten Stück ziemlich viele Dinge, zum Beispiel große Kinderspielzeuge, einfach verschwinden können und ganze Menschen, also so kleine Zauberkunststücke sind in der Inszenierung drin. Und im zweiten Teil wird es tatsächlich eine, ja, so eine ganz normale wir streiten uns am Tisch-Szenerie, in der alle an ihren jeweiligen Seiten des Tisches alle Kräfte und Pointen und angriffslustigen Inhalte aufbauen und sie sich quasi über den Tisch immer zu gegeneinander wegschleudern. Das sind beides sehr kompakt, nicht sehr spektakulär, aber extrem genau und extrem mit Blick auf den Text gearbeitete Inszenierungen vom gleichen Regisseur. Das ist ein sehr, sehr langer Abend, der über 3,5 Stunden dauert. Die Stücke werden übrigens auch jeweils einzeln gespielt und ich bin mir ganz sicher, dass im weiteren Verlauf der Saison am Wiener Burgtheater die Stücke für sich auch tatsächlich eigenes Recht behaupten können. Speziell dieses Egal, so heißt ja der erste Text, weil immer wieder die Formulierung ist ja alles egal auftaucht, wobei überhaupt nichts egal ist, wird mit Sicherheit ein großer Erfolg in Wien werden.
Und ist offenbar auch ein großer Auftritt für die Schauspieler in diesen Stücken. Michael Lages war das, er war bei der Premiere im Akademietheater von Egal und Ellen Barbitsch, beide Texte von Marius von Meinburg, inszeniert von Thomas Jonik. Und Ellen Barbitsch ist das nächste Mal am 22. Februar zu sehen und Egal am Montag, den 24.02. Vor genau einem Jahr, am 16. Februar, starb Kreml-Kritiker Alexei Nawalny unter ungeklärten Umständen in einem russischen Straflager. In vielen Briefen, die aus dem Gefängnis geschmuggelt wurden, hat er seiner Frau geschildert, wie es ihm dort ging. Und daraus, aus diesen Briefen und aus anderen Texten, wird am Sonntagnachmittag am Berliner Ensemble gelesen. Hallo, hier spricht Nawalny, ist der Titel dieser Lesung, konzipiert und inszeniert, hat sie die Österreicherin. Schauspielerin Katja Kolm. Sie liest mit ihrem Kollegen Michael Mertens und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo, guten Abend, Frau Kolm.
Hallo, guten Abend.
Ich habe schon gesagt, Sie sind Österreicherin, aber Sie haben schon ein besonderes Verhältnis zur russischen Sprache. Sie haben in Moskau Russisch studiert und ja, hat Sie das zu diesem Projekt auch gebracht?
Letztlich auf jeden Fall, weil ich ja 2021 zufällig über die Texte im Internet von Alexei Nawalny gestoßen bin und aufgrund meiner Russischkenntnisse diese im Original lesen konnte.
Und dann, was dachten Sie dann?
Die Texte haben mich nicht mehr losgelassen. Die haben mich sofort in den Bann gezogen, weil diese Art von Texten ich als Schauspielerin noch nie in der Hand hatte. Und zwar ist das diese ganz spezielle Mischung. Es ist eine einfach gehaltene Sprache, geschrieben für alle auf dieser Welt, leicht verständlich, behandelt aber ernsthafte und todtraurige Themen. Und dann sind da noch humoristische Aspekte und philosophische Ansätze. Diese spezielle Mischung machen diese Texte besonders. Und ja, mich hat dieser Wunsch nicht mehr losgelassen, diese Texte zu schauen, dass eine gute Übersetzung kommt von diesen Texten und dem deutschsprachigen Publikum hörbar zu machen.
Was hatten Sie denn für einen Eindruck? Was kriegt man für ein Bild von Alexei Nawalny, wenn man diese Texte liest oder jetzt eben auch hört dann durch Sie?
Unsere Textauswahl betrifft den Zeitraum Herbst 2020 bis zu seinem Lebensende. Und in dieser Zeit erfährt man durch die Texte, dass er eine unglaubliche mentale Stärke entwickelt hat. Ohne diese mentalen Stärke hätte er es gar nicht ausgehalten, diese vielen Tage in der Isolationshaft aufzubringen. Man bekommt durch die Texte seinen Humor mit, seine Menschlichkeit, die er sich bewahren konnte unter diesen unmenschlichen Bedingungen. Man erfährt seine Liebe zu seiner Familie, wie wichtig die Frau für ihn ist und dass er diese Furchtlosigkeit hat, weil es kommen ja auch Gerichtsreden vor. Die Art und Weise, wie er da sozusagen mit den Gerichtsleuten, mit seinen Anklägern ins Gericht geht und ihnen ins Gesicht sagt, was er von ihnen hält, das zeugt auch von einer großen Furchtlosigkeit.
Sie haben schon die Frau erwähnt und ihr gibt es ja auch Briefe in Ihrer Lesung. Ist das so eine Art Gespräch zwischen diesem Ehepaar?
Auf komische Art und Weise durch meine Textauswahl ist eine Art Gespräch entstanden. Aber es ist kein direktes Gespräch, es ist kein direkter Briefwechsel. Mir war aber eben von Anfang an wichtig, dass auch Julia Nawalny auf der Bühne ist, ein paar Texte von ihr kommen, weil das ein so ein starkes Ehepaar war, wo sie ihn so unterstützt hat, sehr wichtig war für ihn und hundertprozentig hinter ihm gestanden ist. Und wenn man jetzt ihren Texten zuhört und seinen Texten zuhört, kommt er nochmal anders zur Geltung, weil zu gewissen Themen er diese Themen ganz anders beschreibt als sie. Das heißt, durch sie erfahren wir mehr die Ängste und die Sorgen und wie sie sich auch zurückhält damit. Also diese Kombination macht einfach ein komplettes Bild, was mir sehr, sehr wichtig war.
Und wie haben Sie daraus einen Theaterabend gemacht? Das ist ja nochmal was anderes, sowas zu lesen für sich selbst, als wenn man es dann auf die Bühne bringt und tatsächlich auch für ein Publikum inszeniert.
Mir war eben wichtig, von Anfang an die Texte von Nawalny zu bringen mit der Julia. Die Musik war mir sehr, sehr wichtig. Und der Grigori Sokolov hat mir netterweise seine Musik zur Verfügung gestellt. Das sind dann wie so zwei Schweigeminuten, die stattfinden. Da habe ich mich für die Musik Kunst der Fuge von Bach entschieden, was sehr, sehr gut passt, wo die Leute sich besinnen können. Und dann ist es eigentlich nicht so schwer, weil wir sind eigentlich nur Sprachrohr für Julia und für Alexei. Eine Entscheidung war, dass ich sämtliche Informationen nicht von den Schauspielern sprechen lasse, sondern sie auf die Bühne beame, dass mehr Konzentration entsteht. Aber es ist eigentlich das Wort von der Wahl im Zentrum und damit so viel interessanter, guter Stoff da, das ist ausreichend. War nicht viel nötig.
Und Sie haben ja auch schon gesagt, dass er wirklich irgendwie ein außergewöhnlich, offenbar mental starker Mensch war. Wie erleben Sie das? Wie reagiert auch das Publikum darauf? Das ist ja ein schrecklicher Fall, und die politische Situation hat sich ja überhaupt nicht verbessert seitdem.
Was sehr interessant ist, dass das Publikum sich durch alle Schichten zieht. Also ich habe Gespräche nach der Lesung sowohl mit Jugendlichen, sehr intensive, als auch mit älteren Leuten. Es herrscht eine große Konzentration während der Lesung, eine große Anteilnahme an seinem Schicksal und interessanterweise auch eine große Dankbarkeit dafür. Also dem Publikum ist es bewusst, dass es etwas Besonderes ist, Gerichtsberichte, Gerichtsreden, Gefängnisberichte eines politischen Gefangenen auf so persönliche Art und Weise und sogar noch literarisch gut verfasst mitzubekommen. Also bekommen große Reaktionen. Manche sind erschüttert und weinen. Ja.
Katja Kolm, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen vielmals. Dankeschön.
Und die Lesung Hallo, hier spricht Nawalny findet am Sonntag um 16 Uhr im Berliner Ensemble mit Katja Kolm und Michael Mertens statt. Und was diese Woche die Feuilletons beschäftigt hat, das weiß Tobias Wenzel.
Was tun gegen Junkie-Sadisten, fragte die schottische Schriftstellerin A.L. Kennedy in der Süddeutschen Zeitung und meinte damit die bizarre Clique von Megareichen ohne jede staatsbürgerliche Loyalität, die versuchten, unsere Spezies auf außerordentlich dumme Weise zu unterjochen und umzugestalten. Ganz besonders den Präsidenten Donald Trump hatte A.L. Kennedy da im Sinn, die sich gerade in den USA aufhält. Dort beobachte sie einen Staatsstreich. Statt von einem Staatsstreich sprachen Stephen Levitsky und Lucan A. Way in der Zeitschrift Foreign Affairs mit Blick auf Trumps Regierung von einer dynamischen Staatsaneignung, berichtete Frau Steffens in der Frankfurter Allgemeinen und gab die Einschätzung der beiden so wieder. Im schlimmsten Fall werde der Verwaltungsapparat sukzessive übernommen. Ein Machtübergewicht der Exekutive werde etabliert. Behörden und Gesetze würden langsam zu Waffen gegen die Opposition gemacht. Was können also die US-Amerikaner tun, die eine gesunde Demokratie mit sauberer Gewaltenteilung verteidigen wollen? Durch Nichtigkeiten Zeit vergeuden, die Toilette verstopfen oder sich einfach dumm stellen, schrieb Sandra Kegel in der FAZ und zitierte damit ernst gemeinte Tipps des amerikanischen Geheimdienstes für Sabotageakte gegen den faschistischen Feind aus dem Jahr 1944. Das 20-seitige Handbuch Simple Sabotage Field Manual erfreue sich seit Trumps Amtsantritt großer Beliebtheit, berichtete Kegel und schrieb weiter: Sollten Millionen Amerikaner, ob in der Washingtoner Bürokratie, in den Bundesstaaten oder auf den Militärbasen, sich die Vorschläge des Handbuchs wirklich zu eigen machen, könnte das Trumps Umbaupläne empfindlich stören. Zum Beispiel, indem sie in Sitzungen endlose Fragen stellten. Was aber sollen Nicht-Amerikaner tun, wenn ihre Länder von Trump, Vance und Musk beschimpft oder bedroht werden? Elon Musk will Europa kolonialisieren, im wörtlichen Sinne, sagte der US-amerikanische Historiker Timothy Snyder im Interview mit dem Spiegel. Wie jeder klassische Imperialist greift er dazu die politischen Institutionen an. In diesem Fall benutzt er die AfD als Bündnispartner, um den deutschen Staat und die Europäische Union zu schwächen. Über Trump sagte Snyder: Trump hat direkt aus der Geschichte der 1920er und 1930er Jahre gelernt. Damals war America First ein Motto der amerikanischen Sympathisanten des Nationalsozialismus. Daran knüpft er an, und zwar um die Demokratie gezielt zu zerstören. Und mit Blick auf die Verschmelzung von Informationsoligarchie und politischer Macht, sagte der Historiker dem Spiegel: Wir kennen solche Konstellationen aus den dystopischen Romanen des 20. Jahrhunderts. Eine Presse- und damit verfassungsfeindliche Aktion der Trump-Regierung hat Adrian Kreie an George Orwells Roman 1984 erinnert. Wer die Sprache kontrolliert, kontrolliert bald auch das Denken, prophezeite Kreie in der Süddeutschen Zeitung. Denn Donald Trump hat per Dekret den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umbenannt und einen Mitarbeiter von AP von einer Pressekonferenz ausgeschlossen, weil die Nachrichtenagentur weiter vom Golf von Mexiko spricht. Mittlerweile hat Trump deswegen sogar dauerhaft alle AP-Mitarbeiter aus dem Oval Office und der Air Force One verbannt. Kreie muss da an das Neusprech im Roman 1984 denken. Eine staatlich verordnete Sprache, die die Menschen zunächst dazu zwingen soll, im Sinne des Regimes zu denken und langfristig gar nicht mehr. Eine entmenschlichende Sprache in der deutschen Asylpolitik hat der Spiegel ausgemacht und als Beispiele Worte wie Zustrombegrenzungsgesetz oder Abschiebehaft plus genannt. Der Spiegel zitierte die Journalistin Isabel Schajani mit den Worten, die sie in der Fernsehsendung Hart aber fair gesagt hatte: Ich habe das Gefühl, wir sprechen über Menschen wie Klappstühle. Ronja Othmann zitiert in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung denselben Satz. Im Kanzlerduell überboten sich Scholz und Merz damit, wer der größere Abschiebekönig ist, schreibt Othmann. Und außerdem: Es ist ja auch halsbrecherisch, was alles bei der Debatte Migration und Sicherheit miteinander vermischt wird. Etwa Taten von psychisch Kranken und Taten von Islamisten, weil alle Migranten sind. Wolfgang Janisch lobte in der Süddeutschen die Menschen, die gegen den Rechtsruck in Deutschland protestierten und damit ein feines Gespür für Demokratie bewiesen. Vergleicht man die Reaktion der deutschen Zivilgesellschaft mit der komatösen Duldungsstarre der Amerikaner gegen Trumps Autoputsch, ist hier noch jemand wach, urteilte Friedrich Küpersbusch in der Taz. Wie aber reagieren auf, wie Jens Jessnes in der Zeit formulierte, Trumps Gelüste auf Grönland, Panama und Gaza? Vielleicht auch mit Humor. Lasst uns Kalifornien von Trump kaufen, fordert eine dänische Online-Petition, die schon von 250.000 Menschen unterschrieben wurde. Kalifornien solle nach der dänischen Einverleibung New Denmark heißen, berichtete Kim Maurus in der FAZ und zitierte die Initiatoren des Aufrufs so: Mickey Maus mit einem Wikingerhelm? Ja, bitte.
Tobias Wenzel hat sich die Feuilletons dieser Woche angesehen. Und für uns wird's Zeit, gute Nacht zu sagen.